Willkommen zur Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Und Holger Klein.
Was gibt's Neues im Universum?
Jede Menge. Ich habe heute einen Klimaschwerpunkt.
Oh.
Hast du gewusst, dass der Weltuntergang abgesagt ist, das Klima?
Welcher Weltuntergang ist abgesagt? Da gab es sowas.
Die Klimakrise ist abgesagt, gibt's nicht mehr.
Also bin ich aber froh.
Ja. Hast du vermutlich mitbekommen,
dass ja, alle möglichen Rand,
Dummen die Nachricht verbreitet haben?
Ein Szenario aus dem IPCC-Bericht wird nicht weiter bearbeitet. Fang mal bitte im Urschleim an. Also
ja.
Was sind Szenarien im IPCC-Bericht?
Hätte ich vorgehabt, das genau so zu erklären, weil das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Also es gibt natürlich jede Menge Leute, die das aus, ich behaupte jetzt, Böswilligkeit falsch verstehen und verbreiten, aber vermutlich auch sehr, sehr viele, die es unabsichtlich falsch verstehen, was das alles heißt. Also es gibt in der Arbeit des Weltklimarates ein Konzept, das sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das Konzept, das ich jetzt nicht im Detail entsprechend darstellen werde. Dafür habe ich einen Podcast gemacht, das Klima heißt der. Kann man gerne nachhören, alles. Da haben wir in den ersten Folgen das sehr oft besprochen. Aber es gibt Szenarien. Und Szenarien sind wichtig, wenn du Aussagen treffen willst über die Entwicklung. Weil du kannst ja zumindest die physikalischen Dinge im Klimasystem, die kann man ganz gut vorhersagen. Ich kann ziemlich genau vorhersagen, wenn x CO2 in der Atmosphäre drin ist, steigt die Temperatur um y Grad an. Das kann man physikalisch so genau modellieren, das weiß man, die Zusammenhänge, das kann man sagen. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht mit derselben Genauigkeit vorhersagen, wie viel CO2 in Zukunft in die Atmosphäre reinkommen wird.
Weil das hängt ja
unter anderem davon ab.
Wenn ich morgen aufhöre, CO2 in der Atmosphäre abzuladen, kommt weniger. Genau.
Genau, aber vor allem, ich kann auch nicht vorhersagen, wie sich das entwickelt, weil das sind ja politische und gesellschaftliche Entscheidungen.
Ja.
Das hat keiner gewusst irgendwie, dass wir, vor 20 Jahren hat keiner gewusst, dass irgendwann mal so ein Koffer wie Donald Trump herkommt. Ja? Und dann irgendwie plötzlich wieder alle anfangen, Kohlekraftwerke auszubauen und die Erneuerbaren abzudrehen und solche Sachen.
Also gleichzeitig hat aber auch vor 20 Jahren niemand gesehen, dass die Chinesen so eine enorme Erneuerbarenzubau machen.
Genau, also das sind alles Dinge, die sich sehr schwer vorhersagen lassen, diese gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Und um das irgendwie zu umgehen, hat der Weltklimarat entsprechende Szenarien entwickelt. Also es sind repräsentative Szenarien, nennt sich das, und die setzen Entwicklungen voraus. Die sagen, wir bestimmen jetzt einmal, die Welt wird sich so entwickeln. Wir machen jetzt einfach ungehinderte fossilen Ausbau ist ein Szenario. Wir scheißen auf den Klimaschutz und wir machen einfach nur noch fossile. Das ist ja etwas, was zumindest, keine Ahnung, weiß ich, vor 30 Jahren oder sowas war das vermutlich noch halbwegs plausibel, das Szenario, weil da waren die Erneuerbaren ja noch längst nicht so einsetzbar, wie sie es jetzt sind.
Ja, also da haben wir vor allen Dingen die Kampagnen gegen die Erneuerbaren waren ja noch wesentlich wirkmächtiger, ja.
Genau, also das kann man sagen, okay, wir machen ein Szenario. Dann machen wir ein anderes Szenario, wo wir sagen, wir machen jetzt Klimaschutz bis zum geht nicht mehr. Wir hauen alles sofort in Erneuerbare. Dann habe ich ein anderes Szenario, wie sich die Emissionen entwickeln und so weiter. Also du hast da sehr viel, allein die Erstellung solcher Szenarien ist wieder eine ganz eigene Wissenschaft, weil da spielen dann auch, wie gesagt, politische Sachen mit rein. Da geht es dann um regionale Zusammenarbeit. Arbeiten die Länder zusammen oder macht jedes Land sein eigenes Ding? Auch da gibt es unterschiedliche Szenarien. Also das ist sowas, was der Weltklimarat macht, diese Szenarien entwickeln und dann, wenn du dann Vorhersagen machst, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt wissen, wie entwickelt sich der Meeresspiegelanstieg, wie entwickelt sich die globale Temperatur, wie entwickelt sich die Gletscherschmelze, was auch immer du für Vorhersagen über die Zukunft triffst, triffst du anhand der Szenarien. Das heißt, du nimmst dann dem im Szenario vorgegebene Emissionskurve und nimmst die als Input für deine Aussagen. Das heißt, wenn du dir den Weltklimaratbericht, den Sachstandsbericht anschaust, wirst du immer Grafiken finden, wo du halt dann so 4, 5 verschiedene Kurven hast und jede Kurve ist halt gelabelt mit einem dieser Szenarien. Weil sie sagt, okay, wenn das Szenario eintreten wird, dann wird sich das Ding, was wir uns anschauen, so entwickeln. Wenn das Szenario eintritt, wird sich das Ding so entwickeln und so. Also das ist die Art und Weise, wie der IPCC arbeitet.
Und das ist ja auch ganz sinnvoll, weil dann hast du, je nachdem, was du diskutierst, hast du immer eine gemeinsame Basis, über die du redest.
Ganz genau. Und um die Szenarien, um die es jetzt geht, das sind die sogenannten RCPs. Das steht für Representative Concentration Pathways. Mhm. Die haben alle so Nummern hinten dran, 2.6, 4.5, 6 und 8.5 zum Beispiel. Und das Szenario 8.5, die müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber das heißt, der Strahlungsantrieb des Klimasystems wird um 8,5 Watt pro Quadratmeter bis zum Jahr 2100 erhöht.
Also daher haben die Dinger ihre Namen. Ich habe immer gedacht, warum heißen die so komisch? Nee,
die heißen, die haben schon sowas. Und das heißt, also in dem Fall, das kann man umrechnen, das würde bedeuten, dass wir dann 1370 ppm CO2 in der Atmosphäre haben.
Wie viel haben wir jetzt? 450?
430.
430.
Ja, und das würde dann, das kann man dann wieder umsetzen, das würde heißen, wir haben einen Temperaturanstieg bis 2100 von 4,8 Grad. Also das ist quasi dieses 8,5-Szenario. Es gibt andere, das ist das 2,6-Szenario, das ist das Gute, wenn man so will, also da, wo wir sagen, wir machen Klimaschutz, 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 das wäre dann ein Temperaturanstieg von 1,8 Grad bis zum Jahr 2100. Also das, ja, kann man eigentlich auch streichen, das Szenario, aber ja, über solche Szenarien gibt es und da gibt es noch andere, es gibt quasi noch so andere Modelle, die drüber liegen. Also im aktuellen, diese RCP-Szenarien, die kommen aus dem 5. Sachstandsbericht. Im 6. Sachstandsbericht arbeitet man mit den sogenannten SSPs, Shared Socioeconomic Pathways, heißt es. Das sind genau solche Szenarien.
Klingt, als hätten die ein paar mehr Parameter drin.
Ja, das sind solche Szenarien, wo, also da gibt es ein Szenario, wo ich gerade gesagt habe, die Länder arbeiten zusammen. Oder ein Szenario, die Länder, jeder macht sein eigenes Ding und so weiter. Aber auch da sind diese RCPs quasi mit eingebaut, wenn es um die Emissionen geht. Also die hängen da ein bisschen zusammen. Und jetzt für das nächste, also der Weltklimarat, die Leute, die da dann in der neuen Version, im 7. Bericht beteiligt sein werden, die machen sich auch jetzt natürlich schon Gedanken, weil das schreibt sie nicht von heute auf morgen, so ein Ding. Das heißt, da gibt es jetzt die sogenannte die Coupled Model Intercomparison Project Phase 7. Die arbeiten gerade an dem neuen Set von Emissionsszenarien und haben dann halt, kann man sich sogar, ist sogar, glaube ich, offen, dieses der Text zu diesem, genau, das Paper zu diesem CMIP7-Dings, kann man verlinken. Wer das genau wissen will, kann sich das da anschauen. Aber die haben halt jetzt die Szenarien überarbeitet und festgestellt, ja, dieses RCP 8,5 können wir jetzt eigentlich in Rente schicken, weil der Ausbau der Erneuerbaren ging schneller, als wir gedacht haben. Dieses reine fossile Zukunftsmodell ist jetzt glücklicherweise nicht mehr realistisch. Wir haben in den letzten Jahren genug Fortschritte gemacht, um davon ausgehen zu können, dass wir nicht mehr ein rein fossiles Szenario für die Zukunft haben.
Was ja, vielleicht gibt es an der Stelle keine gute Nachricht in der falschen, aber es ist ja jetzt nicht die schlechteste Nachricht.
Weil das ist auch 15 Jahre alt, dieses Modell. Also wie gesagt, das war lange vor dem 5. Sachstandsbericht ist das gemacht worden. Also 15 Jahre ist das Modell alt und mittlerweile, ja, wir wissen halt, ja, dieses eine extreme Modell, wo wir sagen, wir machen nur noch fossile Emissionen in Zukunft, das entspricht nicht mehr der Realität. Es ist jetzt kein Modell mehr, wo wir sagen, das inkludieren wir in unsere Prognosen, weil, ja, wir brauchen das nicht mehr. Das wird nicht mehr eintreten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und das heißt jetzt nicht, dass, wie gesagt, das nicht passieren wird, weil das ist der Punkt, den ich am Anfang gemeint habe, wo viele Leute das unabsichtlich verwechseln. Die verwechseln Szenarien mit Prognosen. Es ist keine Prognose, dass sich das so entwickelt und diese Prognose ist jetzt gestrichen, sondern wir haben das Szenario gestrichen. Das IPCC hat nicht vorhergesagt, dass wir im Jahr 2100 1370 ppm und 4,8 Grad Temperaturanstieg haben. Das war keine Vorhersage, sondern es war eine Annahme. Und diese Annahme haben wir jetzt gestrichen. Ja, also das ist auch ganz, will ich jetzt das Fass nicht auch noch aufmachen, aber das war auch bei der Atomkraftgeschichte, wo immer gesagt wird, der IPCC-Bericht, der Weltklimarat empfiehlt Atomkraft oder sagt vorher, die Atomkraft wird sich entwickeln. Nein, das war auch ein Szenario, wo sie gesagt haben, okay, in diesem gibt auch so Szenarien für Energiemix, wo du dann sagst, ja, wenn unser Energiemix so ausschaut, dann kommt das raus, wenn der so ausschaut, kommt das raus. Und die haben halt auch einen Energiemix angeschaut, wo Atomkraft drin war. Und die haben halt dann in diesem Szenario war halt drin, ja, Atomkraft wird in den nächsten x Jahren so und so viel ausgebaut, was dann halt sehr viele Leute absichtlich oder unabsichtlich interpretiert haben als IPCC Atomkraft sagt vorher, Atomkraft wird sich super entwickeln in Zukunft. Also dieses Missverständnis zwischen Szenarien und Vorhersagen, das ist leider etwas, ja, was...
Es ist aber auch schwer zu verstehen, ne? So mit dem Alltagsverstand.
Ja, definitiv. Das ist auch etwas, was einige Leute jetzt angesichts dieser Geschichte, weil die halt diese Streichung des extremen Szenarios jetzt halt, wie gesagt, von den ganzen Idioten umgebrandet oder umgeframed wurde, als Klimarat sagt, die Katastrophe tritt nicht ein. Mhm. Und damit sagt der Klimarat auch, die ganze Klimakrise war nur Quatsch, was die Leute sich da alles ausdenken. Das sagen jetzt noch Leute, ja, vielleicht muss man das anders erklären. Vielleicht müssen wir das irgendwie anders darstellen. Aber es ist halt das Problem. Ich meine, für die Wissenschaft ist es sehr, sehr gut, so zu arbeiten, wie sie arbeitet. Mhm. Und
ja, aber vielleicht ist da die falsche Wissenschaftskommunikation dabei.
Ja, das ist wieder ein ganz anderes.
Das Problem hat der IPCC ja sowieso, dass da die ganz am Schluss die Wissenschaftskommunikation nochmal politisch geglättet wird sozusagen. Und wahrscheinlich passieren da schon viele Sachen, die man eigentlich nicht haben wollen würde als Wissenschaftskommunikator, oder?
Ja und nein, also das ist auch etwas, es ist ein bisschen missverständlich. Es ist nicht so, dass die quasi die Aussagen des Berichts politisch geglättet werden, aber die Zusammenfassung des Berichts wird in Abstimmung mit den politischen VertreterInnen, die den Bericht ja in Auftrag gegeben haben offiziell. Also der Bericht wird ja im Auftrag der Politik geschrieben. Und mit den AuftraggeberInnen wird dieser Bericht am Ende die Zusammenfassung nochmal diskutiert und die Zusammenfassung quasi abgestimmt. Aber tatsächlich hat da auch die Wissenschaft das letzte Wort. Also da steht nichts drin, was falsch ist. Wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Saudi-Arabien kommt und sagt, schreibt rein das und es ist aber wissenschaftlich falsch, dann wird das nicht reingeschrieben. Da können sie sich anstellen, wie sie wollen. Und ich habe auch das ist die erste Folge von dem Klimapodcast, den ich mit Claudia gemeinsam mache. Oder es ist die zweite, in der ersten haben wir, glaube ich, nur erklärt, um was es geht. Aber in der zweiten Folge haben wir mit Daniel Huppmann gesprochen, der war Autor bei einem Sachstandsbericht und der hat uns da ganz genau den Ablauf erklärt, wie das funktioniert. Er hat gemeint, dieser Prozess, dieser nervige, lange Prozess am Ende, wo die Zusammenfassung eben mit den politischen VertreterInnen und allen anderen, die da involviert sind, abgestimmt wird, der ist zwar nervig, aber er ist auch, sagt er, durchaus sinnvoll und auch gut, gerade auch im Sinne der Wissenschaftskommunikation, weil die Leute aus der Politik, die sind ja auch keine Klimaforscher, ja, und die müssen das ja auch verstehen. Und wenn jetzt quasi eine Aussage da drin steht, die halt zu wissenschaftlich ist, als dass die Leute aus der Politik sie verstehen, dann ist da ist ja auch niemandem geholfen damit. Er hat gemeint, dieser Diskussionsprozess mit der Politik hilft auch dabei, die Aussagen sinnvoll und verständlich zu machen und vor allem, wie gesagt, am Ende kann die Politik eigentlich nicht sagen, sie weiß von nichts, weil sie hat ja mitgeschrieben. Also wer möchte, kann gerne, ich glaube Folge 2 war es von Das Klima, anhören. Da haben wir den Prozess genau bestimmt. Aber was prinzipiell richtig ist, ist, dass es bei dem ganzen jetzt Weltklimarat, Sachstandsbericht, Thema, dass da ein bisschen es mangelt an Wissenschaftskommunikation, an organisierter Wissenschaftskommunikation. Ja. Das ist ein Problem. Also das habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Ich habe ja auch mit Claudia im Rahmen unseres Podcasts Folgen gemacht zum österreichischen Sachstandsbericht zur Klimakrise. Da haben wir letztes Jahr drüber gesprochen, glaube ich, ein bisschen. Und die haben von Anfang an sich sehr genau Gedanken gemacht über Wissenschaftskommunikation. Das habe ich damals erwähnt. Also die haben dann eben mich und Claudia engagiert, dass wir das als Podcast aufarbeiten. Die haben eine Videojournalistin engagiert, die da eine Videoreihe draus macht. Sie haben Leute engagiert, die in Zusammenarbeit mit Leuten von der Wikipedia sich darum kümmern, dass die Erkenntnisse aus diesem Bericht in die Wikipedia eingearbeitet werden und so weiter. Also die haben von Anfang an sich sehr, sehr genaue Gedanken gemacht, wie die Erkenntnisse, die in dem Bericht drinstehen, auch sinnvoll wissenschaftskommunikatorisch aufgearbeitet werden können. Und zumindest meines Wissens nach gibt es solche koordinierten Maßnahmen beim Sachstandsbericht des Weltklimarates noch nicht. Und ja, andererseits, wenn es geben würde, wird vermutlich sich auch nicht dramatisch viel ändern, weil die Leute, die den Quatsch falsch verstehen wollen, ja, die verstehen das halt falsch und reden Quatsch. Also
welches ist denn, also das ist ja, was Sie jetzt nicht weiter verfolgen, weil die Prämisse einfach nicht mehr gegeben ist ja das sogenannte Worst-Case-Szenario gewesen. Was ist denn jetzt das neue Worst-Case-Szenario?
Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil da müsste ich jetzt erstmal diesen sehr, sehr langen Bericht von dieser CMIP7-Arbeit durchlesen und mich darin einarbeiten, wie diese neuen Szenarien überhaupt aufgebaut sind, wie die ausschauen. Aber kann ich vielleicht mal für eine neue Folge, für die nächste Folge irgendwie mir auf die Liste schreiben, weil ich habe den Artikel gerade offen, das ist ein sehr, sehr langer Artikel da und boah, Gottes Willen, da ist ein eigener Appendix nur mit Akronymen drin. Ja, das ist immer vielversprechend. Aber Ja, ich nehme es mal auf die Liste für die Zukunft. Aber ja, wir wissen, dass wir, ich glaube, mit den aktuellen Maßnahmen sind wir auf dem Weg zu einer Erwärmung von ungefähr plus 3 Grad. Und wir haben jetzt das 4,8 Grad Szenario gestrichen. Und sagt keiner, dass die aktuelle Entwicklung nicht auch noch schlechter werden kann. Mhm. Also ich würde sagen, wir werden auch irgendwo so ein Worst-Case-Szenario um die 4 Grad oder sowas haben. Vor allem, das ist auch was wir dann vielleicht sehen werden, wenn wir uns die anschauen, was im nächsten Sachstandsbericht drinstehen wird. Und auch etwas, was Leute gesagt haben, jetzt um diese Sache zu verteidigen. Sie haben gesagt, ja, okay, da vielleicht war dieses Worst-Case-Szenario, vielleicht war das nicht das realistischste Szenario, aber wir müssen uns auch die extremen Szenarien anschauen. Und es gab auch...
Macht die Wissenschaft das nicht immer? Immer am
nein,
Extrem
immer.
Gucken?
Nein, nicht immer. Und das war auch einer der Kritikpunkte am aktuellen Sachstandsbericht, dass man da zu wenig Augenmerk auf die High-Impact, Low-Probability-Szenarien gesetzt hat. Also Dinge, die vielleicht unwahrscheinlich sind, aber extreme Auswirkungen haben.
Ja.
Und da gibt es gerade diese ganze Kipppunkt-Thematik und so weiter, die ist da noch nicht ausreichend drin. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Leute haben damals lobbyiert dafür, dass es im nächsten Sachstandsbericht auch einen eigenen Sonderbericht geben sollte, genau dazu, Extremszenarien, Kipppunkte. Und ich weiß nicht, inwieweit das jetzt in der Planung zum neuen Bericht schon inkludiert ist, aber das ist was wir sehen werden. Das ist eine Diskussion, die in der Wissenschaft sehr, sehr stark geführt wird, dass man eben sich gerade beim Klima sich die extremen Sachen anschauen muss, weil, naja, es da halt immerhin um die gesamte Erde geht. Und da können wir auch die extremen Sachen nicht ignorieren. In der Astronomie, wir beschäftigen uns auch ausführlich mit Asteroideneinschlägen. Das ist auch ein Szenario mit low Probability, aber halt mit
High damals, Impact.
In dem Fall buchstäblich High Impact. Ja. Also, also da muss ich dich noch vertrösten auf die Zukunft. Da werde ich mich im Rahmen des Klimapodcasts sicherlich auch noch damit beschäftigen, beziehungsweise ich schaue mal, ob ich bis zur nächsten Aufnahme oder zur übernächsten Aufnahme mal ein bisschen was über die neuen Szenarien rausfinde. Oder Claudia arbeitet dich so gerne in solche Themen ein, in diese ganzen harten Nerd-Themen. Ich werde einfach sagen, sie soll das machen für eine zukünftige Folge, dann spare ich mir die Arbeit und kann einfach ihre Ergebnisse hier reproduzieren.
Ja, so ungefähr mache ich das ja auch in allen anderen Podcasts und in meinem privaten Alltag mit den Dingen, die du erzählst.
Ja, okay, wunderbar.
Natürlich auch immer ohne dir Credit zu geben dafür. Du sagst, du hast einen Klima-Blog dabei, kommt noch mehr Klima?
Ich habe noch ein paar andere Klimathemen auch, ja.
Aber dann schmeiße ich mal was dazwischen. Ne? Ich habe ein Umweltthema. Kennst du die Stunde der Gartenvögel?
Ui, hoffe, du hast nicht dasselbe Thema wie ich. Das wollte ich dich überraschen damit. Aber ich kenne die Stunde der Gartenvögel, ja.
Das ist eine Vogelzählung. Also es ist Citizen Science, Bürgerwissenschaften, ist eine Vogelzählung. Immer in den ersten 2 Maiwochen mögen sich die Menschen, also die Bürgerinnen und Bürger, eine Stunde raussuchen und Vögel in ihrem Garten, auf ihrem Balkon oder auch an einer definierten Stelle im Park oder sowas zählen. Passiert 2-mal im Jahr. Es gibt eine Wintervogelzählung, eine Sommervogelzählung. Ja, weil es Anfang Mai ist und wir ja alles mit KI haben, vermutlich ist jetzt schon Ende Mai 2026 die Auswertung da. 38.000 Gärten, über 1 Million Vögel sind gemeldet worden, 56.000 Leute haben mitgemacht. Die Ergebnisse sind so mittel. Im Plus sind der Buchfink und der Grünfink. Wir machen ja selten wirklich Urlaub, sondern haben immer Arbeit dabei. Das heißt, wir waren in Italien zur Workation mit dem Campingbus und hatten tatsächlich einen Buchfinken als Gast bei uns, sozusagen auf der Veranda, der da immer sein Junges gefüttert hat. Das ist eine der niedlichsten Sachen, die ich mir, fällt mir da gerade so ein. Also das ist eine völlige blödsinnige Abschweifung. Dem Buchfink und dem Grünfink geht es ein bisschen besser. Weniger gezählt wurden die Sperlinge, der Haussperling und der Feldsperling, also die Spatzen und die Grünschwalbe. Dramatisch weniger gibt es Mauersegler, um 25% zurückgegangen. Und der Mehlschwalbe geht es auch nicht so gut. Der BUND schreibt, beide Arten wären auf Insekten angewiesen und würden an Gebäuden brüten. Insekten fehlen sowieso, das kriegen wir ja seit Jahren mit, dass die Insekten fehlen. Und alte Häuser schreiben, sie werden häufig ohne Rücksicht auf die Nester saniert. Schreiben aber auch, kann auch sein, dass ein Teil der Tiere zum Zählwochenende noch nicht aus dem Winterquartieren zurück war.
War noch auf Urlaub.
Urlaub, ein bisschen länger Urlaub gemacht. Aber das mit den Gebäuden finde ich ganz interessant, weil ich bin ja umgezogen kürzlich. Und hier gab es vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren oder so eine Fassadensanierung. Und oben an den Häusern, also ganz oben, wo das Dach anfängt, sind so vereinzelt weiße Kästen. Und dann habe ich irgendwie die Hausverwalterin gefragt, so, was sind das eigentlich für Kästen da oben? Sagt sie, das ist für die Schwalben. Das ist für die Mauersegler, damit die da brüten können. Dazu ist man verpflichtet, wenn man solche Sanierungen macht. Fand ich irgendwie ganz nett. Stabil geblieben ist übrigens die Amsel. Mhm. Die singt uns weiterhin ihr Lied. Insgesamt aber haben wir weiter Artenrückgang. Sie vergleichen mit 2018, da hatten wir etwas über 33 Vögel pro Garten. Jetzt 2026 waren es nur noch gut 28 Vögel pro Garten. Das heißt, das Artensterben hört auch da nicht auf.
Ja.
Und die nächste Mitmachmöglichkeit ist dann Stunde der Wintervögel. Die gibt es im Januar, 8. bis 10. Januar 2027. Schreibt es euch auf. Wir sind jetzt so weit, dass wir schon Termine für 2027 machen. Das macht mich immer nervös, wenn ich so lange.
Ja, ich habe früher auch immer bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht, aber musste mittlerweile die Vogelbeobachtung einstellen, weil, ja, weiß nicht, wie es dir geht. Du hast einen Balkon vermutlich, von dem du die Vögel dann aus beobachtest, aber ich habe so einen kleinen Garten mit einem kleinen Fluss dahinter und einem mittlerweile 2 große Hotels links und rechts, die schon seit Jahren leer stehen.
Oh Gott.
Was bedeutet,
so dass, fangen Horrorfilme an, du weißt das, ne?
Ja. Aber was bedeutet, wenn ich dort Vogelfutter auslege, dass auch die Vögel kommen, dann kommen nicht nur Vögel.
Kommen auch die ganzen Obdachlosen, die in dem aufgelassenen Hotel wohnen, meinst du?
Ne, die nicht, aber die vierbeinigen Nagetiere. Ja. Und da hatte ich eine Zeit lang viel mehr zu zählen von denen als Vögel.
Ach,
mittlerweile muss ich die Vogelfütterung leider einstellen bei mir und zu Hause.
Ohne, dass du die fütterst? Weil ich glaube, die Idee ist nicht, dass man die anlockt, sondern dass man guckt, wie viele da natürlich.
Ich habe sie ja nicht direkt angelockt zur Stunde der Gartenvögel, der Sommer- oder Wintervögel, sondern ich habe halt einfach generell, wir haben halt so Vogelfutter ausgelegt. Man kann ja die Vögel füttern, sommers wie winters, das hilft denen ja auch, wenn man ihnen das Richtige gibt, auf die richtige Art und Weise und so weiter. Ich weiß, dass man da viel falsch machen kann. Ich habe mich informiert, bevor ich das alles gemacht habe. Keine Sorge. Aber Vogelfüttern ist durchaus okay. Und dann kommen natürlich, also wir hatten da wirklich viele, viele Vögel, die da gekommen sind und unterschiedliche Vögel, die regelmäßig gekommen sind. Man konnte da wirklich fast schon die Uhr danach stellen, in welcher Reihenfolge die dann jeden Tag auftauchen. Cool. Da kamen zuerst die, dann kamen die anderen, dann kam der Schwarm von denen. Also war immer sehr, sehr schön. Aber ja,
Soweit habe ich meinen Balkon, meinen neuen, leider noch nicht Dienst tun können. Also ich arbeite immer noch daran, meine neue Wohnung einzurichten. Letzte Woche kam das Sofa. Kann ich noch nicht am Balkon gucken.
Aber ich habe eine Geschichte, die dazu passt. Das war die, die ich eigentlich gehofft hatte, dass du sie jetzt nicht hast und du hattest sie nicht. Du bist ja, wie du jetzt gerade erklärt hast, ein Fan von Vögeln.
Ich mag Vögel, ja, super.
Genau. Du bist aber auch ein Fan von Wein.
Ja.
Und bist du auch ein Fan von Bio-Wein?
Ja.
Das ist gut, denn es gibt eine schöne Verbindung zwischen Vögel und Bio-Wein. Mhm. Und zwar hat die österreichische Vogelwarte in Seebaren am Wagram, das ist so in Niederösterreich in der Nähe von Tulln, betreibt die da Webcams. Mhm. Die eine filmt eine Wiedehopf-Familie offensichtlich und die andere eine Dohlenkolonie. Und kannst du da online anklicken und kannst halt schauen, was die so treiben, die Dohlen und die Wiedehopfe. Und das war anscheinend der Anlass, dass sie dort mit dem Leiter der Vogelwarte gesprochen haben. Das ist ein Radiobeitrag eigentlich, den ich aber hier als schriftlichen Artikel in die Shownotes geben kann. Und der erzählt ja, dass jetzt wirklich vor 20 Jahren, als sie angefangen haben mit der Beobachtung, da hast du kaum Wiedehopfe beobachten können. Jetzt hört man, ich zitiere, ihren charakteristischen Wupp-Wupp-Wupp-Ruf immer öfter. Ich habe noch nie einen Wiedehopf rufen hören, aber schaut aber cool aus. Wiedehopfe sind die mit den coolen Irokesen.
Ah, okay.
Und ja, also die kommen
dann schon. Was kennst du raus, wenn man einen Wiedehopf mit einem Haubentaucher kreuzt?
Ja, keine Ahnung. Cool. Aber jedenfalls, die sind anscheinend wieder sehr, sehr häufiger geworden. Und er erklärt das folgendermaßen. Das ist eine Weingegend dort. Also Niederösterreich ist ziemlich alles eine Weingegend, aber da ist halt auch sehr viel Wein. Und er hat gemeint, dass der Wiedehopf profitiert extrem davon, dass du dort in den Weingärten Biowein hast, weswegen dort kaum noch Insektizide eingesetzt werden. Was natürlich gut ist, wenn du als Vogel Nahrung suchst. Und der Boden in den Weingärten wird auch gezielt begrünt, was auch wieder die Artenvielfalt der Insekten erhöht, was gut für den Wiedehopf ist und für diverse andere Vogelarten, die sich auch wieder angesiedelt haben. Steinkauz, Heidelerche, Bienenfresser und auch die Dohle. Ich zitiere nochmal den Chef der Vogelwarte. Während in den 1970er und 80er Jahren die jungen Dohlen während der Aufzucht meist durch vergiftete Insekten ums Leben kamen, entwickeln sich die Bestände zuletzt sehr positiv.
Ach schön.
Also der Bio-Weinbau, das ist nur eine Beobachtungsstelle in Niederösterreich, aber Bio-Weinbau ist gut für das Leben der Vögel.
Ja, super. Ja, ne, finde ich also gut.
Wenn du dir Bio-Wein besorgst,
ist gut.
Ja, besorg dir Bio-Wein aus Seebahn am Wagram, dann kannst du den Kiste trinken, Bier. Während du die Vögel siehst.
Genau, kauf eine Kiste Bier, dann kriegst du einen Baum, ne? Ja, genau. Ich hätte was gegen Krankheiten, obwohl im Moment das Infektionsgeschehen ja gar nicht so hoch ist. Es gibt einen Nasenspray-Impfstoff, der ist gegen Influenza. Mhm. Der heißt Fluenz und den bekommen unter 18-Jährige. Weil bisher sind sie davon ausgegangen, dass das Zeug bei Erwachsenen nicht besser wirken würde als die übliche Influenza-Spritze in den Muskel halt. Stellt sich raus, nein, ist nicht so. Das Spray wirkt auch bei Erwachsenen. Ich habe mich jetzt zugeschrieben, wer es war. Hat die Wissenschaft rausgefunden. Bildet aber nur Antikörper in den oberen Atemwegen, weil es in der Lunge zu warm ist. Darum kann das Zeug auch als Lebendimpfstoff gegeben werden. Also das Zeug ist Lebendimpfstoff und das kann gegeben werden, weil es in der Lunge zu warm ist, weil bis es da runterkommt, ist es platt. Und deswegen wird man davon nicht krank, weil es halt in der Lunge zu warm ist. Schön ist, die Antikörper, die sie da gesehen haben, wieder erwarten übrigens da gesehen haben, weil es war halt so Common Sense, nee, bei Erwachsenen hilft das nicht. Haben aber nie den oberen Atemwegen geguckt. Die Antikörper waren 6 Monate nach der Impfung immer noch in der Schleimhaut der oberen Atemwege zu sehen.
Okay.
In der Kontrollgruppe Spritze in Arm gab es keine Antikörper nach 6 Monaten.
Ja, cool, aber und kann man das schon kaufen?
Das kann man anscheinend kaufen. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt. Manche Online-Apotheke hat es dann aber als nicht lieferbar. Also es scheint zugelassen zu sein auf irgendeine Art und Weise. Ich habe das noch nicht richtig verstanden, woran ich erkenne, ob das Zeug tatsächlich in der Apotheke zu kriegen ist oder nicht.
Okay, na, mal gucken. Ich meine, die Impfsaison Influenza kommt ja erst noch. Aber ja, wäre doch cool, wenn das so leicht verfügbar wäre.
Das wäre halt super, ja. Also Grippeimpfung kriegst du ja mittlerweile recht gut, ne? Anders als Covid.
Ja gut, in Österreich, wenn du weißt, wohin du gehen musst, dann kriegst du auch Corona-Impfung ganz gut, aber ja gut, fangen wir mit dem Thema nicht an, weil das ist dann deprimierend. Aber ich habe auch was, auch Gesundheit und wieder Klima in dem Fall.
Gesundheit und Klima.
Windräder, Holger.
Ja, Infraschall, ganz finstere Angelegenheit.
Genau, also Infraschall, Menschen werden krank und die Vögel werden alle umgebracht.
Ja.
Und die Dunkelflaute.
Und die, oh Gott.
Also, es gibt
und
jede Menge.
Schattenwurf.
Ja, es gibt jede Menge Geschichten über Windräder und vor allem Ansammlungen von Windrädern, also Windparks, die schlimm sind für die Welt. Aber es gibt auch die Wissenschaft und die schaut sich sowas an. Und man weiß eh schon aus diversen früheren Untersuchungen, dass das alles nicht so schlimm ist. Also wir können gleich mal die Vogelgeschichte abhaken. Ja, Windräder sind dafür verantwortlich, dass Vögel sterben.
Katzen aber auch, und zwar um Größenordnungen drüber.
Definitiv, ja. Und auch wie alle anderen großen Gebäude auch. Also Vögel fliegen auch gegen Hochhäuser und sonst was. Also ja, Windräder sind nicht gut für die Vögel, aber auch da gibt es Forschung. Ich verlinke einen Artikel, da ist alles drin beschrieben. Man kann, wenn man die Windkraft, Windkraftanlagen, Rotoren, die Dinger, die sich drehen.
Mhm. Wenn man
die, genau. Die kann man unterschiedlich einfärben und das hilft den Vögeln anscheinend auszuweichen oder gar nicht hinzufliegen.
Und sieht bestimmt auch lustig aus, wenn die sich schnell drehen.
Ui, ui. Ja, die haben so in Schreckfarben, also das sind so gelb, blau, rot, schwarz, so wie eine Schlange, die Korallenschlange, glaube ich. Und da haben die Vögel Angst vor und dann fliegen die nicht hin.
Ist ja cool. Ich überlege gerade, eigentlich müsste man das mit LED machen, dann könnte man auch an Silvester noch so Feuerwerk.
Genau.
So.
Aber wie gesagt, also wenn man sich um Vögel Sorgen macht, dann müsste man zuerst dafür sorgen, dass keine Katzen mehr rumlaufen, weil die sind mit Abstand die größte Gefahr für Vögel in der freien Wildbahn.
Milliarden töten die im Jahr, ne? Das war eine völlig absurde Zahl, ja.
So, aber zurück zu den Menschen. Wie ist es da mit dem Infraschall? Weil der macht ja alle möglichen fiesen Sachen mit uns Menschen angeblich. Und auch da, wie gesagt, gibt es entsprechende Untersuchungen oder gab es schon Untersuchungen, aber das waren alles immer sehr lokale Untersuchungen mit kleiner Stichprobe. Jetzt kam aber eine neue Analyse raus und zwar von Leuten aus den USA. Genau, USA war es. Uni Pittsburgh war der Chef oder die Chefin, Osea. Ist Osea ein Männer- oder Frauenname?
Ja.
Das ist ein Mann, den ich hier gerade auf der Homepage sehe. Ja, also der Herr Osea. Osea Giontella von der Universität Pittsburgh hat insgesamt Daten von 75.000 Windturbinen zwischen 1981 und 2024 verknüpft mit Gesundheitsdaten und Befragungsdaten von mehr als 120.000 amerikanischen Haushalten. Mhm. Also jetzt definitiv keine kleine Stichprobe und nicht mehr lokal. Und ja, natürlich hat man dann entsprechende Sachen noch gefunden. Also Leute haben auch gesagt, ja, sie haben Schlafprobleme, sie haben Kopfschmerzen, sie haben Stress und so weiter.
Ist das so aber, wie bei den Handymasten, wo die Leute alle Kopfschmerzen kriegen, bevor die Dinger überhaupt in Betrieb gehen?
Ja, das, sowas gibt's natürlich auch. Also der sogenannte Placebo oder in dem Fall Nocebo-Effekt wird eine Rolle spielen. Aber in dem Fall hast du ja wirklich, du hast ja wirklich eine sehr, sehr große Stichprobe. Weil du halt wirklich, du kannst die Daten mit dem Abstand zur Windkraftanlage korrelieren und alles Mögliche. Und haben festgestellt, es gibt keine systematischen Gesundheitsprobleme. Es gibt keine schwerwiegenden Gesundheitsprobleme. Also ja, wenn du dir so viele Menschen anschaust, dann sind Leute dabei, die irgendwas haben. Aber wenn du es als alles zusammen betrachtest, systematisch ist da nichts nachzuweisen.
Hm. Gute Nachricht. Und wie gesagt,
die subjektive Wahrnehmung, das kann natürlich eine Rolle spielen, schreiben sie auch dazu.
Ja, klar, aber ich muss mich ja nur darüber aufregen und schlaf schon schlecht.
Genau. Das heißt, und das ist, das ist die Frage halt, was jetzt daraus folgt. Ich meine, wird jetzt die Lage nicht ändern? Wenn du Windräder irgendwo hinbauen willst, werden die Leute immer noch sagen, nein, hier bei uns nicht, weil tralala, alles so schlimm und so weiter. Ach, da könnte ich auch wieder Geschichten erzählen aus hier in Niederösterreich, hier bei mir, letztes vor kurzem wieder, hat wieder irgendwie eine Kommune mit knapper Mehrheit dagegen gestimmt, dass die gebaut werden. Auch mit komplett faktenbefreiten Informationen. In Kärnten, das Bundesland, gab es eine eigene Befragung der Bevölkerung mit, glaube ich, mittlerweile auch vom Verfassungsgerichtshof oder irgendwie sowas abgemahnter Fragestellung, weil die Fragestellung schon so tendenziös war.
Krass.
Irgendwie, wenn sie so frei übersetzt, irgendwie so, wollen sie gesundheitsschädliche Windräder haben oder die schöne Kärntner Natur? Also so genau so war es nicht, aber so ungefähr war die Fragestellung.
Ja gut, nee, so das geht halt nicht.
Ja, also verstehe ich auch nicht, dass da, also ja, man kann darüber streiten, ob das jetzt ästhetisch ist oder nicht. Ich persönlich finde das tatsächlich hübsch. Also ich finde es schön, dass so, wenn ich mit dem Rad durch die Gegend fahre und dann durch so diese Windparks durch, ich finde das beeindruckend irgendwie.
Das ist auch mein Problem. Also ständig erzählt mir irgendjemand, dass die Dinger schlimm aussehen und ich denke jedes Mal, wenn ich einen Windpark sehe, wow, cool.
Ja,
eben. Weil das ist halt, das ist halt so, aber das ist halt das Problem. Der Mensch fürchtet Veränderung, ne? Und die Leute haben halt lieber irgendwie alles so wie gehabt, als statt einfach mal das mal auf sich wirken zu lassen und sich vielleicht auch mal zu überlegen, ja cool, ich gucke gerade in die Zukunft.
Ja,
aber weil das gibt ja so auch so Zeichnungen oder was auch immer, Bilder, Grafiken und so, wo dann halt so eine fossilfreie Zukunft irgendwie aufgemalt ist, wo dann irgendwie die Luftschiffe fliegen und die Windräder drehen und sowas. Und jedes Mal, wenn ich so ein Windrad sehe, habe ich so ein bisschen so eine romantische Anwandlung.
Ja, und ansonsten, wer immer noch anderer Meinung ist, fahrt mal ins Ruhrgebiet, schaut euch einen Tagebau an. Das ist auch auf seine Art beeindruckend.
Ja, aber der ist ja nicht bei mir vor der Tür.
Ja.
Das ist ja.
Nee, wenn er bei dir vor der Tür wäre, dann wäre deine Tür mit deinem Haus und alles, ist alles weggebaggert.
Ja. Ja, aber es ist halt not in my backyard, ne? Und viel mehr Leute, die von Windrädern betroffen, also betroffen ist ja schon, von Windrädern berührt werden oder von der Existenz von Windrädern berührt werden, leben halt nicht im Ruhrgebiet. Sondern die leben halt irgendwo, was weiß ich, irgendwo draußen in Brandenburg, wo du halt irgendwie so ein Ding hinstellen willst oder einen Solarpark. Da gibt es ja genau solche komischen Diskussionen immer wieder.
Tja. Gut, das heben wir uns für ein anderes Mal auf. Die Agri-Photovoltaik ist auch eine sehr coole Sache, aber machen wir ein andermal.
Wieso?
Ja, weil ich da jetzt keine Geschichte dazu habe.
Achso, ich dachte,
ein aktueller, weil da habe ich auch viel drüber gehabt.
Du schmeißt jetzt live Themen weg.
Dass du diese tolle Solar, weil die sagen immer, ja, wenn dann alles nur noch die Solarpaneele rumstehen, dann sind ja auch riesige Flächen verloren für die Natur und die Landwirtschaft.
Nee, nein.
Gar nicht mal. Du kannst die hochstellen und unten drunter anbauen. Funktioniert wunderbar.
Genau.
Sogar noch besser. Für manche, für viele Sorten, Sellerie zum Beispiel, ist es besser, die wachsen besser darunter, als wenn die Solarpaneele nicht drauf sind.
Geil. Gute Sache. Wie ist mit Rosenkohl? Wissen wir das?
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. So genau habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte mal mit einer drüber im Podcast drüber gesprochen, die sich genau damit beschäftigt. Ich habe nur gemerkt, dass es Sellerie ist, weil ich sehr gerne Sellerie esse. Aber ja, also das funktioniert auch problemlos. Und Biodiversität und so weiter ist da auch durchaus höher, als wenn du da irgendwie so eine Obstplantage oder sonst was hast.
Ja, mit Sicherheit. Also, ja, weil du musst ja dann auch nicht irgendwie groß spritzen, schneiden, was auch immer du so machst. Also du kannst dann halt einfach da auch eine Wiese blühen und verblühen lassen im Zweifelsfall darunter. Genau. Ja, schöne Sache. Und ich glaube ja, dass auch, also das liest man ja auch immer mal wieder, dass in so Kommunen, die so einen Solarpark gebaut haben oder bauen wollen oder Windräder bauen wollen, der Widerstand mehr oder weniger sofort aufhört, wenn die Kommune an den Einnahmen beteiligt
wird. Ja, das verstehe ich. Und ich verstehe, warum wir das nicht regelmäßig machen.
Genau, einfach regelmäßig. Nee, 10% davon gehören sowieso der Kommune.
Ja.
Und dann bewerbt euch doch mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann so ein Kippeffekt entsteht, dass einfach viel mehr Kommunen Solarparks haben wollen, als wir Solarparks brauchen.
Ja.
Wundern würde es mich nicht. Es gibt was Neues vom Kaffee.
Oh ja, was denn?
Das gehört in die Abteilung Ernährung wirkt sich auf die Psyche aus. Das wissen wir alle. Das ist eine Binse. Und das wird auch immer wieder erforscht. In Irland haben sie jetzt nachgeguckt, wie Kaffee über das Darmmikrobiom die Stimmung beeinflusst. Ja, also Kaffee, okay. Also Koffein geht nicht nur über den Blutkreislauf und regt an, sondern verändert auch was im Darmmikrobiom, also in der Bakteriengemeinschaft deines Darmes.
Werden alle hebelig.
Die werden hebelig. Wie würde denn das Bakterium heißen, das hebelig ist?
Keine Ahnung. Das ist
Also und es gibt zwischen dem Darm und dem Gehirn gibt es eine Verbindung, das ist die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Das heißt, wenn irgendwas im Darm passiert, gibt es irgendeine Kopplung ans Gehirn, irgendeine Meldung ans Gehirn, irgendeinen Effekt im Gehirn. So, stellt sich raus, regelmäßiger Kaffeekonsum verändert die Zusammensetzung des Darmmikrobioms und zwar dramatisch. Und gerade Bakterienarten, die gesund oder als gesund gelten und den Stoffwechsel antreiben, gerade die nehmen besonders stark zu. Das beeinflusst, also der Kaffee beeinflusst Stressreaktionen, beeinflusst die Aufmerksamkeit, ist klar, auch durch das Koffein, die Stimmung und die Gedächtnisleistung. Und dazu, um die Gedächtnisleistung anzuregen, braucht es noch nicht mal zwingend Koffein im Kaffee. Ja, also ich zitiere, eine deutliche Verbesserung der Lern- und Gedächtnisleistung wurde nur bei denjenigen festgestellt, die entkoffeinierten Kaffee konsumierten und nur koffeinhaltiger Kaffee wurde mit einem geringeren Angstempfinden in Verbindung gebracht. Auch interessant. Also wenn du Koffein im Kaffee hast, hast du weniger Angst. Wenn du kein Koffein drin hast, kannst du besser denken.
Okay.
Was sich auf eine Art auch widerspricht, fällt mir gerade auf, weil eigentlich hilft Denken ja typischerweise gegen Angst.
Ja, möglich, aber...
Tragisch, es korreliert nur. Also Sie können nicht sagen, trink viel Kaffee, dann geht's dir besser. Das ist das, was dann die Influencer daraus machen werden. Aber Sie sehen halt nur eine Korrelation. Leute, die koffeinhaltigen Kaffee getrunken haben, haben weniger Dings. Also, aber du weißt nicht, ob zu viel Angst empfänglicher für entkoffeinierten Kaffee macht oder umgekehrt. Ist halt, ja. Und sie weisen natürlich darauf hin, zu viel Kaffee führt zu Schlafstörungen, Nervosität und Stress.
Ja, gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber
ich habe abends, also ich trinke ja sehr, sehr gerne Kaffee und ich mache mir dann so ab so 15, 16 Uhr trinke ich nur noch entkoffeinierten, weil ich mir denke, dass ich dann eventuell besser schlafen kann. Und ich habe letztens abends beim Fernsehen gucken einen halben Liter entkoffeinierten Kaffee getrunken. Also
dann festgestellt, es war doch nicht entkoffeiniert.
Doch, war er. Also es waren insgesamt 30 Gramm entkoffeinierter Kaffee, den ich verkocht habe. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich im letzten Vierteljahr mal so schlecht geschlafen habe. Jetzt wüsste ich gerne, ob es da einen Zusammenhang gibt. Da habe ich schon überlegt, ob ich das nochmal reproduziere, aber dachte mir, boah, ich weiß ja nicht, so mies wie ich gepennt habe, vielleicht doch nicht.
Ja, ich bin jetzt ich trinke Kaffee, aber jetzt ist der sehr unregelmäßig, sagen wir es so.
Ich bin wirklich, ich liebe Kaffee. Also eins der Getränke, die ich stets und ständig zu mir nehmen kann. Ist, ja.
Ja, ich sehe, okay. Ich hab da nie eine ausreichend starke Sucht entwickelt, um da, oder Gewohnheit, sagen wir so, entwickelt, dass ich wirklich sage, okay, ich muss jetzt in der Früh einen Kaffee trinken. Trink gern morgens einen Kaffee, aber wenn ich keinen habe, trinke ich auch keinen.
Also, ach so, nee, aber Sucht damit oder Gewohnheit ist das bei mir auch nicht. Also wenn ich jetzt keinen Kaffee kriege, kriege ich auch keine Kopfschmerzen. Aber es ist tatsächlich so, ich freue mich auf jede Tasse Kaffee. Mir schmeckt das unheimlich gut. Keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt. Teilweise, wenn ich ins Bett gehe abends, denke ich mir, ach geil, jetzt schlafen, dann wachst du auf und dann gibt es wieder ein lecker Käffchen.
Ja, hat schon ein bisschen was Suchtiges.
Ja, aber auf so eine komische Art. Also es ist halt nicht so, dass ich irgendwie hibbelig werde, wenn ich keinen Kaffee habe.
Tja.
Und der Kaffee geht mir häufiger aus als das Klopapier. Muss man nochmal, ne?
Gut, andere Geschichte, ja. Gesundheit und Gehirn, oder Gesundheit ist ein bisschen übertrieben, aber ist auch keine neue Geschichte, wie ich gerade festgestellt habe, sondern eine, die dem aktuellen Anlass, der jetzt auch schon seit 2 Wochen nicht mehr aktuell ist, geschuldet ist, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Österreich war Song Contest.
Ja, ich mitbekommen. Habe ich auch 2 schöne Geschichten zugefunden, vermutlich erzählst du jetzt mindestens eine davon.
Möglich, also ich habe es tatsächlich nicht geschaut, den Song Contest, aber ich habe, das kann ich hier nochmal kundtun, ich habe zumindest den vorletzten Platz korrekt vorhergesagt.
Immerhin. Wer war das? Deutschland.
Österreich.
Ach, Österreich.
Nein, ich habe nämlich, ich schaue mir das ab und zu an und ich lese was dazu. Ich bin jetzt kein großer Fan. Sie muss das nicht irgendwie extrem verfolgen, aber ja. Ich habe zufällig, weil ich einen Auftritt hatte und erst spät ins Bett kam, zufällig Anfang des Jahres mitverfolgt, wie der österreichische Beitrag im österreichischen Vorentscheid gekürt wurde. Und der österreichische Beitrag stammt von einem Sänger namens Cosmo. Und habe ich gedacht, ah, Cosmo, interessant, hat der was mit Astronomie zu tun, so Kosmos oder so? Geschaut, nee, hat er überhaupt nicht, das Lied auch nicht, aber immerhin, Cosmo kommt im Namen von, dann ist mir eingefallen, ja, Österreich, wie das letzte Mal Song Contest in Österreich war, war auch ein österreichischer Beitrag mit astronomischen Bezeichnungen. Die Band hieß damals The Marke Marques, die haben sich nach dem Zwergplaneten Marke Marke benannt.
Oh.
Und da habe ich mich erinnert, die sind Vorletzter geworden. Das habe ich noch gewusst. Und da habe ich gedacht, Österreich hat ja davor auch schon mal gewonnen. Udo Jürgens hat ja 66 gewonnen. Und ich habe gewusst, es gibt doch mindestens einen weiteren österreichischen Beitrag mit astronomischem Bezug, nämlich das Lied Warum es 100.000 Sterne gibt. Frag mich jetzt nicht, wer es gesungen hat, aber das war mal ein österreichischer Beitrag.
Und ich habe gedacht, das wäre doch witzig. Ist der gelandet?
Da habe ich mir gedacht, das wäre doch witzig, wenn der auch Vorletzter geworden wäre. Da habe ich geschaut. Es war tatsächlich, also Österreich hat 66 gewonnen.
Ja.
67 in Österreich ist Österreich angetreten mit, warum es 100.000 Sterne gibt.
Ja.
Vorletzter geworden. 2014 hat Österreich gewonnen. 2015 in Österreich ist Österreich mit der Marke Marques angetreten. Vorletzter geworden. 2025 Österreich gewinnt. 26 in Österreich tritt Österreich mit Cosmo an. Und das habe ich damals im Februar, habe ich das auf Blue Sky gepostet, habe ich gesagt, da hier so, das so jetzt ausgehen.
Ja. Und du weißt dann, ja, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend und dreimal, dann ist es ein System.
Genau. Und wie ich dann natürlich, ich habe dann gedacht, ach, das ist wieder ein Song Contest. Da habe ich gedacht, das haben schon wieder alle vergessen. Habe dann noch am Abend vor dem Song Contest gedacht, hier, da, ich muss das nochmal posten, wenn das ist ja wurscht, ob es richtig ist oder nicht, aber zumindest können die Leute darüber diskutieren. Habe das dann irgendwie am Abend noch gepostet, hier, da, bitte erinnert euch dran, so wird es ausgehen. Und dann war ich am nächsten Tag auf und denke mir, oh, so viele Replies drauf, schau an. Ist doch wirklich Vorletzter geworden. Also, das Muster hält.
Das heißt aber jetzt, warte mal, dann muss Österreich,
wenn Österreich wieder gewinnt,
wie viele Jahre liegen zwischen Österreich wird Vorletzter und gewinnt?
Oh, da gibt's kein Muster. Von 67 bis 2014 und von 2015 bis 2025. Also da ist noch kein,
das sind 2 Datenpunkte. Also irgendein Fibonacci-Gedöns ist da bestimmt drin zu finden.
Ja, gut, ich finde 2 Datenpunkte, kann ich da alles rein,
eben,
was du haben willst.
Ja, dann hast du doch nicht meine ESC-Themen.
Nee, das war nicht, das war einfach nur jetzt irgendwie.
Ach so,
das ist mir gerade eingefallen. Ja, ich habe ein Thema, das, wie gesagt, was wahrscheinlich auch im Rahmen der ganzen ESC-Aufregung Österreichs, weil das ist ja wirklich grauenhaft. Also in Österreich hast du ja nichts mehr machen können oder keinen Fernsehapparat oder Radio aufdrehen können, ohne dass du mit diesem ESC-Quatsch irgendwie beschallt worden bist.
Das Einzige, was dieses Jahr noch lustiger werden dürfte, ist dann die Berichterstattung über, wenn sie die Brennerautobahn zumachen, ne? Hast du das schon
mitgekriegt? Ich weiß, das ist irgendwas ist so vage, aber ja, mal schauen. Jedenfalls hat sich das auch auf den Wissenschaftsteil des ORF ausgewirkt und da habe ich einen Artikel gefunden mit der Frage, was gegen Ohrwürmer hilft.
Ja, den habe ich auch gelesen, super. Ja.
Also es war keine, ich habe dann gelesen, das ist keine neue Erkenntnis, das weiß man schon, aber ich dachte, ich nehme es trotzdem mit.
Genau so habe ich mir das auch, dann bringe ich das.
Ich weiß nicht, ob du zu Ohrwürmern neigst.
Ja, ganz furchtbar. Ich wache praktisch jeden Morgen mit einem Ohrwurm auf.
Oh cool, wenn ich jetzt singen könnte, würde ich etwas vorsingen, aber mir fällt
gar nichts ein,
das ist ein Ohrwurm-mäßig. I'm a Barbie Girl.
Nee, eher so.
Ist das ein Ohrwurm?
Jetzt fällt, nee, Barbie Girl ist kein Ohrwurm für mich. Nee.
Nicht? Okay,
das sind doch alles Sachen, die aus meinem Leben stammen. Also nicht so dieses typische The Final Countdown oder sowas, was man eigentlich nur erwähnen muss und schon haben die Leute ne im Ohr und das geht nicht mehr weg.
Ja, ich könnte jetzt nicht mal das Siegerlied vom Song Contest irgendwie summen, weil
das
da
kann
ich
auch niemand keine jemals.
Irgendwas komisches Bulgarisches und Bangaranga, wer weiß ich nicht drüber, ich habe nichts davon gesehen. Ja, aber jedenfalls, wenn ihr dazu Ohrwürmer neigt, hat hier in dem Fall Sarah Ambros, Musikwissenschaftlerin von der Uni Wien, den Stand des Wissens nochmal ausgebreitet und man hat festgestellt, dass, das habe ich auch nicht gewusst, das war neu für mich, dass besorgte, ängstliche und introvertierte Menschen eher anfällig für Ohrwürmer sind als extrovertierte Personen. Habe ich nicht gewusst.
Nee, war mir auch nicht klar. Ja. Wobei ich eigentlich nicht introvertiert bin, oder? Bin ich introvertiert?
Ja, und tue besorgt extrovertiert. Und ängstlich. Aber ich bin besorgt, ängstlich und extrovertiert und schreist dann der ängstliche Besorgtheit
schreie immer in die Welt ins hinaus. Internet hinaus.
Ja, aber sagt die Musikwissenschaftlerin, bei diesen Menschen, den Introvertierten, sind die Denkprozesse stärker, sie denken intensiver nach und halt auch intensiver nach über das, was sie hören, offensichtlich. Und wenn du einen Ohrwurm hast und ihn loswerden willst, dann musst du im Gehirn was anstellen. Ja, du musst das Gehirn fordern, du kannst Rätsel lösen, du kannst lesen. Aber
vor allen Dingen, wenn ich lese und wenn ich einen Ohrwurm habe und lese, läuft der halt im Hintergrund weiter.
Ja, Spaß des Radios, so gut. Aber sagt Ambros, dass besonders effektiv sind Gespräche, weil wenn das Sprachzentrum im Hirn aktiv ist, dann kommt der Ohrwurm nicht mehr weiter im Gehirn. Das heißt, du könntest einfach mit Leuten reden. Oder, das funktioniert auch, und das war das Interessante, was die Forschung herausgefunden hat, es reicht schon allein, wenn du einfach nur das Kiefer, den Mund bewegst, also so tust, als würdest du reden. Oder indem du Kaugummi kaust.
Und zwar idealerweise Kaugummi. Im Rhythmus von Barbie Girl.
Ja, genau. Oder von The Final Countdown. Ja. Aber ja, also wenn ihr Ohrwürmer haben solltet, Kaugummi.
Ich habe noch einen zum ESC, den ich auch beim ORF gefunden habe.
Ja, ich sage ja, es war voll mit dem Quatsch.
Ja, genau. Dann macht man ja immer, jede Redaktion versucht so viel beizutragen, wie nur irgend möglich, um die Relevanz dieses ganzen Dings zu. Und zwar hat ein Forscher, ein Wiener Forscher für den ESC 1800 Songtexte, weil es war ja 70 Jahre ESC auch, es ist ein Jubiläum. Ja? Und er hat 1800 Songtexte der vergangenen 70 Jahre für den ORF ausgewertet. Und das ist derselbe Typ, von dem ich neulich auch erzählt hatte, der die Poptexte analysiert hatte, die dann alle negativer geworden sind über die Jahrzehnte. So, was er gesehen hat, ist, der Anteil der Liebeslieder nimmt langsam ab, politische Lieder werden häufiger, Lieder zum Thema Party bleiben konstant. Außerdem werden die ESC-Songs im langjährigen Trend negativer. Warum, wissen sie nicht, aber ist halt die Tendenz der allgemeinen Popcharts halt auch, ne? Weiß der Typ ja. Was ich ganz witzig fand noch, im Vergleich zu den Billboard-Charts werden die ESC-Songs zwar negativer, aber sie werden langsamer negativer als die Billboard-Charts, also als der normale Popkrempel in den USA. Und was auch abnimmt, ist die Komplexität der Songtexte. Messbar, schreiben sie, wird das etwa durch eine hohe Zahl von Textwiederholungen. Wo ich immer denke, die singen auch eigentlich immer dieselben drei Zeilen irgendwie in diesen Songs, dachte ich. Es ist immer so meine Wahrnehmung, wenn ich mal ESC gucke. Also ich suche das ja auch nicht. Aber es ist halt immer so ein bisschen so die Komplexität von einbelegtes Brot mit Schinken. So kommt mir das immer vor.
Ja, stimmt. Damit könnten wir mal antreten. So Österreich. Oder Deutschland. Oder beide gemeinsam.
Die Toten Hosen, genau. Aber heißt Brot in Österreich überhaupt Brot? Heißt Schinken in Österreich überhaupt Schinken?
Ja.
Heißt also Belegen überhaupt Belegen in Österreich?
Ja, aber belegtes Brot mit Schinken geht schon. Kann man natürlich auch sagen.
Das wäre ja noch lustiger, wenn man das dann irgendwie zweisprachig. Aber
Pommerlunder trinken wir nicht so oft. Trinkt man das in Deutschland? Ich weiß mal, was Pommerlunder ist eigentlich. Was ist denn das überhaupt für ein Zweig?
Das ist halt ein Korn. Aber ich habe seit Jahrzehnten, glaube ich, kein Pommerlunder mehr irgendwo gesehen. Gibt es das überhaupt noch?
Ja, wahrscheinlich gibt es noch, aber...
Hier, guck mal nach. Bommerlunder.
Ja. Kommt das aus dem Bommerlund wahrscheinlich. Gut, dann mache ich
das. Ach, sogar ein Kümmel ist das, sehe ich gerade.
Ja, ein Kümmel, Kümmel
ist immer gut.
Ja, aber dann mache ich jetzt noch, ich tue noch so, als hätte ich noch eine Eurovisionsgeschichte, habe ich aber gar nicht. Okay. Aber Ägypten dürfte mitmachen, habe ich gerade noch mal schon recherchiert.
Sind die in der EBU?
Ägypten ist in der EBU, die dürften mit dabei sein. Aber waren, glaube ich, meines Wissens nach noch nicht dabei. Aber wenn Ägypten mitmachen würde, dann könnten sie vermutlich aber das singen, für das Ägypten weltbekannt ist. Und das ist?
Pyramiden?
Genau, die Pyramiden. Da kann man sicher schön drüber singen. Und die Wissenschaft hat sich auch Pyramiden angeschaut. Und zwar wollte sie wissen, warum stehen die Dinger noch? Weil die sind alt, 4000 Jahre, 4500 Jahre.
Naja, sind die Dinger. Granit.
Ja, meine erste Hypothese wäre geworden, es ist halt ein Haufen aus Steinen.
Ja.
Was soll der großartig anders werden als ein Haufen aus Steinen?
Exakt. Weil
das ist ja schon,
und wenn es da noch ich meine, es wäre Granit. Und wenn es noch Granit ist, das hält ja, ich meine, wir leben einfach noch nicht lange genug, um Granit beim Verwittern zuzugucken, nee, oder?
Es geht nicht um Verwittern, sondern in dem Fall ging es um die Frage Erdbeben. Ich meine, ist jetzt nicht gerade eine Hochrisikozone, aber ums Mittelmeer herum gibt es auch Erdbeben. Mhm. Und die stehen halt doch schon eine Zeit lang da rum. Die Frage ist jetzt, warum haben die, man weiß, man hat das rekonstruiert, es gab zumindest zwei Erdbeben. Einmal 6,8 im Jahr 1847 und einmal 5,8 1992. Und von denen weiß man, wird in den Jahrtausenden durchaus mehr gegeben haben, die nicht dokumentiert sind. Aber die Frage ist, warum sind da nicht immer ein bisschen was rausgebröckelt aus der Pyramide, ein paar Steine abgefallen? Aber die sind ja immer noch im Wesentlichen intakt. Ich meine, keine Ahnung, wird schon der ein oder andere Stein fehlen.
Ja, aber vielleicht ist die Sandsteinverkleidung irgendwie abgebröselt und der Granit ist stehen geblieben.
Ja, nee, aber das kann ja dann wirklich was, wenn du da so, wenn das 146 Meter ist, das Ding hoch, da, wenn du dann ein vergleichbares modernes Haus hast, da, und hatte man ja auch in Kairo, das sind durchaus, die waren durchaus beschädigt danach. Warum die Pyramide nicht? Stellt sich raus, aber die haben es jetzt analysiert, die haben da wirklich so Sensoren eingebaut an irgendwelchen Messpunkten außen und innen in der Kammer und so weiter und haben erstmal festgestellt, das wird die esoterische Fraktion freuen. Ich zitiere aus dem Zeitungsbericht, die Pyramide weist über alle strukturellen Elemente hinweg eine einheitliche Grundfrequenz von 2 bis 2,6 Hertz auf. Pyramiden und Frequenzen, das ist ja etwas.
Was schwingt denn da?
Ja, der Stein schwingt. Das ist einfach, jedes Ding hat eine Eigenfrequenz. Also das, okay. wenn ich mit dem Hammer auf irgendwas draufhau, dann schwingt alles irgendwie. Selbst ein Stein schwingt. Ich meine, das kannst du halt nicht hören oder meistens nicht hören, aber alles schwingt irgendwie. Das ist halt die Eigenfrequenz von dem Ding. Und wenn die jetzt ziemlich einheitlich ist, heißt das, dass auch dass das ganze Ding ist homogen. Also die Materialien sind alle homogen. Und das ist schon mal gut. Ja. Und, das ist der Hauptgrund, ich zitiere nochmal, zweitens liegt die Stabilität auch an der speziellen Anordnung der Steinblöcke. Viele von ihnen sind nicht starr miteinander verbunden, sondern liegen mit einem minimalen Spiel aufeinander. Oder, meine Interpretation jetzt, die haben halt fleißig gebaut und deswegen kann das so ein bisschen vor sich hin wackeln, leicht. Und
nein, aber sie haben ja unfassbar präzise gebaut. Sowas können Menschen ja gar nicht alleine. Darum müssen Außerirdische ihnen geholfen haben, dachte ich.
Dann haben die Außerirdischen fleißig gebaut. Okay. Jedenfalls ist das eine Form von passiver Dämpfung. Kleine Bewegungen in der Struktur, die absorbieren die Energie und verhindern dann große Risse oder Instabilitäten. Und das hat halt dazu geführt, sagen Sie jetzt, dass die Pyramide bis jetzt alles gut überstanden hat.
Das ist cool. Mhm. Man muss also beim Bau, also die 5% Murks am Bau, die man ja so
typischerweise einkauft. Ich glaube, das muss der richtige Murks sein.
Das muss der richtige Murks sein, ja gut. Ägypten-Murks. Ich habe überhaupt nichts Neues mehr zu erzählen. Ich bin ein wenig themenarm diese Woche.
Gut, dann erzähle ich noch eine Klimageschichte und eine KI-Geschichte zum Abschluss. Eine kurze. Ja. Fangen wir mit der Klimageschichte an. Hast du mitbekommen, dass am 15. Jänner 2022 im südlichen Pazifik ein Vulkan explodiert ist?
Der hatte diesen Doppelnamen, ne? Dieses Riesending.
Hunga Tonga Hunga Hapai.
Okay, zwei Doppelnamen.
Ja. Ich habe es vermutlich nicht richtig ausgesprochen, aber Hunga Tonga Hunga Haapai ist ein unterseeischer Vulkan. Also da war Wasser drüber, aber ist trotzdem ausgebrochen. Und das war sehr, sehr beeindruckend. 55 Kilometer hoch hat der Klump gepustet. Sowas hat man noch nicht gemessen damals. Also ein bisschen die Mesosphäre. Also das war wirklich mit 55 Kilometer da brauchst du schon einen Raumanzug, wenn du da dich rumtreiben willst. Also das ist wirklich schon, da ist schon quasi fast Weltall. Und bis dahin hat dieser Vulkan da sein Zeug geblasen. 146 Teragramm, weiß nicht, warum sie keine Tonnen schreiben, aber Teragramm, Wasser, viel, viel Wasserstampf haben sie. Wasserdampf, nicht Wasserstampf. Wasserdampf.
Lecker Wasserstampf.
Ja, also für die Sommerdiät. Ein bisschen Wasserstampf.
Muschiahen ist jetzt nur noch Wasserstampf.
Genau.
Jaschmuhen hieß die.
Ja, jede Menge Wasserdampf kam in die Stratosphäre. Also ungefähr ein Zehntel von dem, was normalerweise dort ist. Hat der Vulkan nochmal extra reingepustet. Und was auch in der Atmosphäre drin war, was sie gemessen haben, was überraschend war, war Formaldehyd.
Formaldehyd?
Oder Formaldehyd, wie auch immer.
Das ist doch das, wo man, wenn man das Herz eines Kindes hat, wo man das drin einlegt, damit es nicht kaputt geht.
Ja, man kann vermutlich auch andere Sachen einlegen außer Kinderherzen. Ja. Aber ja, es ist eins von diesen Dingen, wo man Sachen quasi konserviert damit. Aber Formaldehyd hat man gefunden, das war überraschend. Man hat natürlich dann damals, das sind alles Messungen von damals, die jetzt mit jetzt dann bis jetzt noch nicht ausgewertet waren oder halt wo die Auswertung und Veröffentlichung bis jetzt gedauert hat. Aber in dem Fall der europäische Sentinel-Satellit 5P, der hat da natürlich Daten gemessen und hat gemessen, da ist Formaldehyd. Ja. Holländische Forscher haben das rausgefunden. Und eigentlich wollte das Ding halt Luftverschmutzung messen, also das ist zum Luftverschmutzung messen da, aber sie haben halt dann da auch gemessen, wo diese Eruptionswolke war und haben gesehen, okay, da ist so viel Formaldehyd, wie wir es in der Stratosphäre noch nie gesehen haben. Ja, also über 100 Mal mehr als sonst. Und das war natürlich interessant, weil Formaldehyd ist in der Atmosphäre eigentlich sehr, sehr flüchtig, weil die Sonne scheint ja, die scheint da oben noch viel stärker als unten. Vor allem ist die Strahlung noch deutlich energiereicher, weil auch nicht so viel durch die Atmosphäre weggeschluckt ist, bis sie bei uns unten ankommt. Und unter diesem starken, energiereichen Sonnenlicht zerfällt das normalerweise innerhalb von ein paar Stunden.
Ja,
also es hat so 2,5 Stunden Halbwertszeit oder sowas. Das heißt, die waren am Tag nach dem Ausbruch bei der Messung. Das heißt, normalerweise, wenn der Vulkan das Formaldehyd selbst rausgepustet hätte, dann wäre da eigentlich nichts mehr da gewesen. Dann hätten die eigentlich nichts mehr sehen sollen.
Ja.
Haben sie aber gesehen. Sie haben es tatsächlich noch am 17. Jänner gesehen. Sie haben es am 25. Jänner auch noch gesehen. Also irgendwo muss in dieser Wolke, die der Vulkan erzeugt hat, irgendwo muss in dieser Wolke etwas Formaldehyd erzeugen.
Und Formaldehyd. Und was? Haben die eine Ahnung, was da vor? Also
ja, sie haben eine Ahnung, was da das passiert. Und das ist die eigentlich interessante Geschichte, wo wir damit auch so in Richtung Klima kommen. Ja. Formaldehyd kriegst du, wenn du Methan oxidierst. Du brauchst Methan und dann musst du es irgendwie oxidieren.
Wie oxidiert man Methan?
Ja, genau, das ist die Frage. Und in dem Fall, ich fange mal anders an, ich fange eine andere Geschichte an. Also bisher haben wir gesagt, okay, also wir wissen, dass Formaldehyd kommt von Waldbränden, aber Waldbrände waren dann nicht. Also die einzig andere plausible Quelle war Methan. Da muss es Methan sein. Du konntest eben aus der Menge an Formaldehyd ausrechnen, wie viel Methan da existiert, beziehungsweise wie viel Methan da oxidieren muss. Und in dem Fall schreiben sie, 900 Tonnen pro Tag muss quasi in dieser Wolke abgebaut werden. Und das heißt natürlich, also, so viel Methan ist auch normalerweise da nicht konzentriert in der Atmosphäre. Das heißt, da haben sie auch nochmal rechnen können, dass der mindestens 330 Gigatonnen Methan in die Stratosphäre geschleudert hat, der Vulkan bei dem Ausbruch. Also jede Menge Methan. So, aber wir haben jetzt jede Menge Methan und wie wird das jetzt abgebaut? Wie wird das oxidiert? Und man kannte einen entsprechenden Mechanismus, den kannte man aber von einer anderen Gegend. Nämlich, wenn du beim Nordatlantik bist, da kann Sahara-Staub über den Nordatlantik fliegen und du hast Meersalz.
Ja.
Staub von der Sahara, da ist Eisen drinnen und du hast Meersalz und das kann zusammen zu Eisensalz-Aerosolen verschmelzen. Und diese Eisensalz-Aerosole, die können unter der Sonneneinstrahlung Chlor erzeugen. Und Chlor kann Methan in Formaldehyd umwandeln. Das hat man gewusst.
Mhm.
Jetzt, und das war die Schlussfolgerung, die interessant ist, in der neuen Arbeit, man hat vorher noch mit anderen Satellitenmessungen andere Möglichkeiten ausgeschlossen, wie du dieses Methan oxidieren kannst. Also es war wirklich nur noch Chlor übrig als mögliches Element, das das kann. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wenn da dieses Methan so schnell abgebaut wird, dann muss da irgendwo Chlor sein. Wo kommt das her? Da ist ja kein Sahara-Staub oder sowas, aber offensichtlich ist es so gelaufen. Der Vulkan, weil er ein unterseeischer war, hat einmal riesige Mengen am Meerwasser mit raus in die Atmosphäre geschossen. Machen Vulkane normalerweise nicht.
Ja.
Und natürlich auch jede Menge Vulkanasche. Und in der Vulkanasche ist Eisen mit drinnen. 30.000 Tonnen Eisen. Ja, in dieser Wolke drinnen. Und dann hast du quasi, hast du diese Asche, du hast das Eisen, du hast das Salz und du hast intensive Sonnenstrahlung und die dürften dann dafür gesorgt haben, dass dann entsprechend Chlor und das vom Methan abgebaut worden ist. Und das Interessante ist nicht nur, dass man das gemessen hat, sondern das Interessante ist, dass du jetzt eben auch einen sehr interessanten Prozess des Methanabbaus gesehen hast.
Ja.
Ja, also das, die chemischen Details lasse ich aus, weil ich sie nicht verstehe. Aber sie schreiben, dass die Reaktion lief offenbar an Partikeloberflächen ab, nicht in der Gasphase der Schwefelschwaden. Also das dürfte was für die Leute, die sich auskennen damit, überraschend gewesen sein. Kann ich nicht beurteilen. Aber sie sagen, ja, man könnte diesen Hunger-Tonga-Effekt nachbilden.
Das wäre jetzt also die Frage gewesen. Ist das reproduzierbar? Ja,
also die Frage ist halt, du bist halt dann wieder im Bereich des Geoengineering. Du müsstest halt dann quasi diese ganzen Mengen, diese entsprechenden eisenhaltigen Partikel und so weiter in die Atmosphäre einbringen, damit sie dort so wirken können.
Ich wäre froh, wenn sie es im Labor hinkriegten.
Ja gut, werden sie hingekriegt haben, weil den Prozess kannte man ja vorher. Okay. Also das ist schon klar. Aber die Frage ist halt, wenn man jetzt gesehen hat, okay, der Vulkan hat quasi sein eigenes Methan zum Teil wieder weggemacht aus der Atmosphäre, indem er es in Formaldehyd umgewandelt hat. Das Formaldehyd ist dann von der Sonne aufgespalten worden.
Wir müssen einfach nur genügend Chlor in die Atmosphäre bringen, um das gesamte Methan zu neutralisieren, das ja eine 8- oder 10-mal so starke Klimawirkung hat, glaube ich, wie CO2, oder?
Ja, Methan ist nicht gut, aber Methan wird auch schneller abgebaut. Also Methan verschwindet schneller als CO2. CO2 kann ja Jahrtausende drin bleiben. Methan ist kürzer. Darum gab es ja auch mal, zumindest als Hypothese oder als Theorie, den Vorschlag, dass man irgendwelche riesigen Katalysatoren aufbaut, die halt einfach das ganze CO2 in der Atmosphäre in Methan umwandeln, was kurzfristig blöder ist, aber langfristig deutlich besser ist. Mhm. Aber du hast recht, Entschuldigung, ich habe was Falsches erzählt. Der Artikel, ich habe nicht bis ganz zum Schluss gelesen, da steht, die vorgeschlagene Eisenchlorid-Photochemie auf sulfatbeschichteter Asche bedarf der Bestätigung im Labor und in numerischen Modellen. Mhm. Okay, also muss man den Spezialfall doch nochmal nachbauen. Aber sie schreiben auch, für die Industrie liegt es nahe, dieses Naturphänomen nachzubilden, aber nur, wenn es sich nachweisen lässt, dass es sicher und wirksam ist. Also vielleicht kann man da irgendeine neue Art von Luftverschmutzungsgegenmaßnahme draus basteln, aus dem, was der Vulkan uns gezeigt hat.
Das ist halt auch gleichzeitig wieder so ein Einfallstor für die Geoengineering-Fraktion. Ich habe ja immer die Sorge, dass einer von diesen völlig durchgeknallten, also einer von diesen Milliardären, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das ist keine nicht durchgeknallte.
Nee, ich glaube auch, das bedingt sich, glaube ich.
Dass einer von denen irgendwann auf die Idee kommt zu sagen, ja komm, ey, ich probiere das jetzt einfach mal aus, was soll's denn?
Ne? Ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal vor langer Zeit, hatte ich mal so eine politikwissenschaftliche Arbeit vorgestellt, wo es genau darum ging, also wo gesagt habe, dass das hier so Populismus, der ja meistens jetzt immer noch gegen Klimaschutz gerichtet ist, auch in den Pro-Klimaschutz-Populismus umschwenken kann. Ja. Und dass dann hier einer wie Donald Trump ankommt und sagt, ja, hier mit meiner amerikanischen Klimaflotte werden wir besser, größer, schneller, werden wir gigantische Mengen in die Atmosphäre bringen und wir allein retten das. Also ja, irgendwann ist vielleicht, wenn die Folgen, die Auswirkungen der Klimakrise so stark werden, dass man sie nicht mehr gut wegdiskutieren kann und nicht mehr den Ausländern in die Schuhe schieben kann, dann ja, schlägt es vielleicht um und dann haben wir die ganzen...
Dann bauen wir zuerst diesen Damm, um die Beringstraße zuzumachen, die Beringsee abzuriegeln.
Gut, da hilft uns sicherlich die KI dabei, womit wir bei der letzten Geschichte sind. Die generell, also ich rede jetzt, bevor die Leute sich wieder beschweren, ich rede von der generativen KI, also das Zeug, was man allgemein meint heutzutage, wenn wir von KI reden, nicht von diversen wissenschaftlichen Methoden, die irgendwie mit künstlicher Intelligenz, maschinellen Lernen arbeiten und so weiter, sondern von dem, wo du ChatGPT aufmachst und irgendwas reinschreibst und dann kommt irgendwas zurück. Von dem rede ich jetzt. Und hast du da jetzt auch in deinem Umfeld das Phänomen? Ich kenne immer mehr Leute, für die das Internet quasi nicht mehr existiert, sondern nur noch ChatGPT. Egal, was passiert.
Das habe ich tatsächlich noch nicht so gesehen.
Die fragen ChatGPT, ob irgendwo Kurzparkzone ist oder nicht.
Okay.
Zum Beispiel,
das ist gesagt. Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Ich meine, das Ding liefert, das ist ja eine Antwortmaschine.
Ja, aber die Antworten sind halt irgendwie oft.
Ja, das ist klar, aber das ist diesen Leuten ja egal, weil es ist ja vermutlich ist die Schnittmenge der Menschen, die glauben, dass alle Kommunikation WhatsApp wäre, weil da kenne ich tatsächlich Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen einem Telefonanruf und einem WhatsApp-Anruf.
Ja, stimmt.
Ich kann mir vorstellen, dass die Schnittmenge da recht groß ist.
Ja, egal. Jedenfalls, KI ist und wird noch länger etwas sein, wo sehr viel diskutiert wird. Ich meine, selbst der Papst hat gerade eine Enzyklika geschrieben und in der Enzyklika gegen die KI Tolkien zitiert, fand ich sehr beeindruckend.
Also, eigentlich hat er Gandalf zitiert, ne? Tolkien hat Gandalf das hier in den Mund gelegt. So. Genau. Das finde ich schon cool,
Exkommuniziert, Zauberer sind nicht.
Genau.
Die Bibel ist gegen
Papst
Zauberer.
Der Papst ist gar kein Katholik.
Genau. Ja, aber KI wird noch länger ein Thema sein, über das diskutiert wird und vor allem auch im Bildungs- und Wissenschaftsbereich. Ich meine, da gibt es auch positive Meldungen, dass die KI irgendwelche mathematischen Dinge bewiesen hat. Andererseits wieder negative Meldungen, wenn dann irgendwelche Leute ihre Hausarbeiten von der KI schreiben lassen und so weiter. Also auch da wird die Diskussion noch lange weiterführen. Aber jetzt haben wir nur ganz, ganz kurze Notiz. Eine Studie von der Uni Kalifornien in Berkeley. Die haben eine, 2024 war das schon, sie haben eine repräsentative Stichprobe von 20 öffentlichen forschungsintensiven US-Universitäten befragt und das so gemacht, eine indirekte Methode verwendet, die ausgelegt ist, sensible Verhaltensweisen zu messen und die, also Verhaltensweisen, die die Leute, die man fragt, normalerweise nicht zugeben. Also in dem Fall ging es ums Schummeln. Mhm. Ja, die Frage war, wird geschummelt? Wie oft schummelst du bei Prüfungen oder auf der Uni, bei deiner Arbeit auf der Uni und so weiter? Sie haben auch nicht nur das gefragt, sie haben auch gefragt, ob sie die Studierenden, wie intensiv sie KI verwenden. Und dann haben sie halt geschaut, gibt es da einen Zusammenhang, ja, und haben festgestellt, erstens mal, viele haben es verwendet, zwei Drittel haben gesagt, dass sie es regelmäßig verwenden, zwei Drittel haben gesagt, sie haben es verwendet und 37% haben gesagt, sie verwenden es regelmäßig. Die haben das noch nach Fachrichtungen aufgeschlüsselt und so weiter, ja. 62% der Informatikstudierenden haben es verwendet, in den Geisteswissenschaften nur 24%.
Ich hätte gedacht, es ist andersrum. Okay.
Ja, habe ich auch gedacht, aber anscheinend ist es so. Jedenfalls haben sie auch festgestellt, dass 26% der Leute, die die KI täglich nutzen, schummeln bei Prüfungen. Deutlich mehr als die, die es nicht so oft nutzen, da schummeln nur 7%. Also wer die KI nutzt, schummelt.
Genau.
Auch.
Also, das wissen wir doch. KI-Nutzung ist Schummeln.
Ja, ich weiß nicht, ob die, in dem Fall ging es wirklich nicht nur um die Schummeln mit KI, sondern einfach generell, also Schummeln.
Die ja, KI-Nutzer, aber Schummeln ist ja auch eine Abkürzung und das Benutzen generativer KI, ist halt auch eine Abkürzung. Von daher finde ich durchaus plausibel, ja.
Aber fand ich eine interessante, nette Notiz, dass anscheinend ja, wer KI nutzt, neigt auch zum Schummeln. Hier als Beispiele mit hohen Raten des KI-gestützten Schummelns. Bist du raten? Wirtschaftswissenschaften. Und Platz 1, ja. Platz 2 ist ein bisschen, gut,
da kürzt du Statistik ab. Ne?
Also, ja, das irritiert mich noch nicht. Platz 2, ein bisschen deprimierend. Platz 2 des Studienbereichs, der zweithöchste KI-Schummelrate, Journalismus.
Journalismus. Ja gut,
Biologie aber da suchst du ja auch, am wenigsten.
Obwohl du suchst da auch nach Abkürzungen. Also ich kann das sehr gut verstehen. Also ist ja, ich meine, ich kann mir auch jedes Mal überlegen, lasse ich mir irgendeinen Text, den ich hier in eine Sendung mitbringe, von der KI zusammenfassen oder versuche ich den selber zusammenzufassen? So, habe ich keinen Bock, habe ich keine Zeit, schmeiße ich das in irgendeine KI und sage, mach mir mal hier 7 Stichworte oder sowas.
Nein, ich kann sagen, ich habe heute keine KI verwendet, um diesen Podcast hier zu bestreiten.
Und das ist halt, im journalistischen Alltag kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also wenn ich mir überlege, wie wenig Zeit wir typischerweise hatten, um Interviewmanuskripte vorzubereiten zu irgendeinem Thema, mit dem ich mich nicht auskannte vorher. Also ich würde heute noch in so einer Hörfunkredaktion arbeiten. Ich würde wahrscheinlich große Teile meiner Grundrecherche zum Manuskript schreiben, würde ich mit KI machen. Da würde ich wirklich sagen, worüber will der reden? Worüber redet der typischerweise? Was sind seine typischen Antworten? So diesen ganzen Kram, weißt du, den er normalerweise, wenn ich irgendwie ein Interview, den ich noch nicht interviewt habe oder wo ich über das Thema nicht Bescheid weiß, da lese ich irgendwie 4, 5, 6, 7 Texte über den oder von dem und überlege mir dann, wie könnte er antworten auf meine Fragen, damit ich das Gespräch irgendwie einigermaßen geführt kriege. Und diesen Prozess, diese 7 Texte zu lesen, das kannst du halt super der Maschine übergeben. Und die muss noch nicht mal genau sein. Es reicht, wenn die 80% genau ist.
Ja, wenn es so ist, dann ist es eh okay, aber es ist wieder so, die KI nicht immer eingesetzt.
Also ja, aber wenn ich mich dann erstmal im redaktionellen Alltag daran gewöhnt habe, dass ich sowieso die ganze Zeit den Weg des geringsten Widerstandes letztlich laufe, dann entweder übertrage ich das dann in andere Bereiche, dass ich denke, da versuche ich es jetzt auch mal, oder es ist ohnehin mein Naturell. Vielleicht werden auch eher die Schummler zu Wirtschaftswissenschaftlern und Journalisten. Kann ja auch sein. Ja.
Also ich sehe es halt in Österreich, das jetzt kann nur eine Anekdote, aber vor kurzem, vor ein paar Tagen war das, hat Express, das ist so ein, ja, eins von diesen rechtsextremen Krawallmedien, die wir haben, einen Artikel geschrieben. Echt,
rechtsextrem? Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Rechtsausleger. Okay.
Ja, nee, also ich, so habe ich jetzt genannt, aber okay. Ja, gut, wenn ich mir jetzt, ich habe gerade mal die Seite aufgemacht, ich bleibe mal bei den Urteilen. Aber jedenfalls haben die einen Artikel geschrieben, wo der, weißt du, wie der SPÖ-Chef in Österreich heißt zufällig?
Kickel.
Nee,
ist der, ich habe keine Ahnung, wie die bei euch heißt. Nee. Sorry.
Andreas Babler ist das.
Babler, doch, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ja.
Genau, und der ist halt der seltene Fall eines dezidiert linken SPÖ-Chefs. Aber der ist da zitiert worden als Herr Andrew Babler. Und zweimal in dem Text. Mhm. Und das sollte man eigentlich, wenn ich als Journalistin in dem Fall, steht da in der Namenszeile, die über österreichische Politik schreibt, sollte eigentlich wissen, wie der Vizekanzler heißt. Ja. Und der Chef der SPÖ. Und wenn ich da zweimal Andrew statt Andreas schreibe, dann liegt zumindest die Vermutung nahe, dass da vielleicht irgendeine KI im Hintergrund auf Englisch Sachen macht und dann zurück auf Deutsch übersetzt.
Wer weiß, wo sie es abgeschrieben haben. Ja. Vielleicht haben sie es vorab geschrieben und einfach von irgendeiner Maschine übersetzen lassen. Dann dabei.
Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls aber, wie gesagt, so ist, wir haben ja schon oft genug darüber geredet, ich verwende KI auch natürlich, aber ich sehe sie immer noch so viel falsches Zeug erzählen, dass ich immer noch, ich bin da immer, solange sie das nicht ändert, werde ich sie weiterhin so zurückhaltend einsetzen, wie ich es derzeit tue. Ja.
Was das Ding halt auch macht, ist vor allen Dingen, wenn du dir dann irgendwie mal tatsächlich so einen Fachartikel zusammenfassen lässt, wie viel das auslässt, das finde ich so erschütternd. Also das Ding lässt einfach wesentliche Informationen aus.
Und erzählt immer noch so viel Zeug, das nicht drinsteht.
Oder okay, das habe ich noch nicht gehabt,
also,
tatsächlich.
Das ist halt etwas, gerade wenn du sagst, Texte zusammenfassen lassen, ja, mache ich auch ab und zu. Und dann merke ich, da werden Sachen ausgelassen und dann möchte ich halt Sachen genauer wissen. Und dann sage ich mir, sagen wir mal die Quelle für das. Und dann kommt die Quelle und die existiert nicht, immer noch. Das ist immer noch regelmäßig, dass die KI Quellen erfindet. Geil. Die schlicht einfach nicht existieren.
Sehr geil. Ja, so intensiv nutze ich das anscheinend nicht. Oder ich hatte bisher Glück, kann natürlich auch sein, ja.
Ja, nee, also, du wahrscheinlich tust einfach die Quellen nicht nachrecherchieren.
Kommen wir zur Werbung.
Ja, genau, kommen wir zur Werbung. Je nachdem, wann ihr das hört, habt ihr noch ein paar Mal die Gelegenheit, mich und entweder alleine oder mit diversen Kolleginnen und Kollegen zu sehen. Am besten ist es, ihr kommt am 3. Juni. Am 3. Juni 2026, der Mittwoch vor Fronleichnam, nach Wien in die Kulisse zu meiner Sternengeschichten-Live-Show. Das letzte Mal vor dem Sommer. Danach spiele ich sie nur noch in Deutschland ein bisschen und dann ist es irgendwann aus. Das heißt, in Österreich vor dem Sommer geht nur noch 3. Juni Wien-Kulisse. Wer im Januar schon in der Kulisse in Wien war. Es wird nicht exakt dieselbe Show sein. Ich habe vor, ein paar neue Sachen auszuprobieren. Das heißt, ihr könnt gerne nochmal kommen und eure besten 10 bis 20 Freunde mitbringen. Dann haben wir auch ein volles Haus, weil noch ist es nicht so voll. Aber kommt da gerne hin. 3. Juni Kulisse in Wien. Und ansonsten gibt es Science-Buster-Shows. Die Shows in dieser Woche kündige ich jetzt nicht an, weil wahrscheinlich sind sie schon vorbei. Aber ihr könnt noch, wenn ihr wisst, wo das ist, ja, am Samstag, den 6. Juni, in die Papierfabrik Klein-Neusiedl in Niederösterreich kommen. Wer im Einzugsbereich dieser Location liegt, weiß, wo es ist, und für die anderen
extra hinfahren. Kein Bus.
Genau. Aber wir kommen ausnahmsweise wieder mal nach Kärnten. Da kommen wir sehr selten hin, weil das von Wien aus so weit weg ist. Aber jetzt dank des Choralmtunnels der ÖBB, des Neuen, ist es sehr gut zu erreichen. Wir treten in Mildstadt, am Mildstädter See auf mit unserer aktuellen Show Weltuntergang für Fortgeschrittene, und zwar am 9. Juni. Und dann gibt's noch am 12. Juni eine Show in Bad Schallerbach und am 14. Juni das Saisonende für die Science Busters auf jeden Fall im Stadtsaal in Wien. Dann gibt's keine Science Busters mehr vor dem Sommer, zumindest mit mir. Aber ihr habt noch die Chance, Ruth und mich zu sehen von unserem Podcast Das Universum. Denn am 16. Juni, machen wir noch eine Live-Podcast-Aufnahme vor Publikum im Radio Kulturhaus in Wien. Das heißt, wird keine Podcast-Show sein, sondern wir machen unseren Podcast, aber man kann uns dabei zusehen und ein bisschen insofern
reinrufen.
Schon, Man kann, ja, das sowieso, wir werden Fragen beantworten natürlich, die dann auch im Podcast zu hören sein werden. Ja, und ihr könnt, wir werden Bier trinken, das muss als Show reichen. Wir trinken Bier, werden wir den Podcast aufnehmen. Aber wenn ihr da hinkommen wollt, Radiokultur aus die Location ist sehr klein. Ich glaube, die haben nur 50, 60 Plätze, also besser früher als später um Karten kümmern, weil sonst verpasst ihr es. Ja, das ist alles, was ich vor dem Sommer noch zu tun habe.
Eintritt 12 Euro und noch nicht ausverkauft, sehe ich
hier. Okay, ja, macht das bitte gerne. Ja, das ist alles, was ich vor dem Sommer öffentlich tue. Kauft meine Bücher, kauft meine Hörbücher, hört meine Podcasts, hört Holgers Podcasts, kauft Holgers Bücher, wenn er mal wieder eins schreibt.
Wenn er mal wieder eins schreibt, ist schön. Vielen Dank, danke.
Bitte. Ja, du hast ja zumindest angefangen, eins zu schreiben.
Ja, aber dann auch irgendwann halt ja, aufgehört. Naja, da müssen wir ja nicht weiter. Das sind doch vergangen. Das ist alles aus der Vergangenheit, solche Geschichten.
Wer hat das verkaufen? Das Fragment.
Fragment, genau. Fragment. Naja, ich hab ja eine Gliederung. Ne? Könnte ich eigentlich mal in eine KI werfen und sagen, schreib mir dieses Buch.
Ja, na klar, mach das doch.
Aber zuerst mache ich das mit meiner Masterarbeit. Das würde mich viel stärker interessieren.
Genau.
Zumal ich bei der Masterarbeit dann auch nicht nochmal die Quellen checken muss, sondern da weiß ich, da kenne ich mich ja aus mit dem Thema, glücklicherweise. Jetzt fransen wir aus hier hinten, wir beenden das jetzt.
Genau,
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.